What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Theresa Imre ist eine österreichische Ausnahmeunternehmerin. Unermüdlich hat sie in den vergangenen Jahren den Online-Bauernmarkt Markter aufgebaut, damit User direkt von den Produzentinnen bestellen können und nicht auf Listungen in Supermärkten angewiesen sind. Jetzt aber geht Markter in den Offline-Handel. Wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir mit Theresa Imre von Markter. Hallo.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Danke, dass du dabei bist. Wir haben schon mehrere Interviews geführt in den letzten Jahren. Was ich dich, glaube ich, noch nie gefragt habe, ist, was ist das meistverkaufte Produkt? Ich tippe jetzt auf Eier, Paradeiser oder Erdäpfel.
Boah, das weißt du schon ziemlich gut. Also grundsätzlich ist es die Handsemmel, aber du hast völlig recht. Also die drei Produkte sind unter den Top 10. Also du, ja, ins Schwarze getroffen, würde ich mal sagen. Also es sind auch dann noch Salatgurken ganz hoch dabei und lass mich noch überlegen. Ja, ist ein bisschen saisonabhängig natürlich. Wenn es jetzt in die Richtung auch Spargelsaison wie jetzt geht, hat fast jeder Warenkorb eigentlich eine Spargelbestellung momentan drin.
Okay, aber Handsemmel auf Platz 1. Okay, cool. Ich bin nämlich auf die Frage deswegen gekommen, weil Gorillas, dieser gehypte Online-Lieferdienst, die haben das auch mal verraten und bei denen war es tatsächlich die Banane.
Aha, auch spannend, ja. Passt irgendwie ganz gut, der Gorilla mit der Banane. Ja, in unserem Fall ist es sozusagen eh ein bisschen mehr das Traditionsprodukt, was man vielleicht dann im klassischen Handel eben nicht so bekommt.
Alles klar, ja. Und so mal ganz generell, du bist ja damals angetreten, glaube ich, auch mit dem Ziel, die Marktmacht der Lebensmitteleinzelhändler irgendwie zu brechen. Was ist dein Zwischenfazit? Also Lidl, Hofer und Co. sind immer noch da draußen unterwegs, aber wie weit hast du es geschafft?
Ich glaube, zerstören werde ich nicht so ganz können oder zu brechen. Ich glaube, wir sind noch immer natürlich am Anfang unserer Reise, was das Ganze betrifft. Und wir haben auch eine natürlich sehr starke Marktdominanz in Österreich mit drei Handelsplayer, die ja über fast 90 oder ich glaube 91% vom Handel auch einnehmen. Da ist das kaum ein anderer Markt in Europa ist so konzentriert wie bei uns. Ich glaube aber gerade auch so ein Oligopoler bestimmter Markt, das heißt eben, wenn wenige sozusagen möglichst viel beherrschen, bietet gerade noch mehr Luft eigentlich für Innovation und auch Agilität, weil die drei Konzerne sozusagen können sich mit ihren großen Strukturen natürlich immer überbieten oder unterbieten im Preis ganz oft. Also es ist oftmals vor allem der Preiskampf, der den Handler sozusagen bestimmt. Und was wir halt natürlich möglich machen, ist auf viel direkterem Weg die Kunden auch anzusprechen und viel mehr auszuprobieren. Also ich glaube, wo Markt da auch einfach den Vorteil hat, ist ganz klar die Geschwindigkeit und Agilität im Vergleich zu den Konzernen. Ja, und jetzt wagen wir eigentlich den Schritt vom Online-Bauernmarkt genau in noch stärker in deren Feld rein, nämlich in den stationären Handel. Und das wird jetzt sicher auf jeden Fall der nächste spannende Schritt.
Absolut, das ist ja irgendwie auch der Anlass unseres Gesprächs heute. Für mich läuft das in meinem Kopf irgendwie so unter dem Arbeitstitel Theresa geht offline. Was hat es damit auf sich?
Naja, wir haben schon über die letzten Jahre gemerkt. Also wir hatten zwei massiv starke Corona-Jahre, also 2020, 2021 braucht man eh nicht erzählen und da waren wir auf jeden Fall in aller Munde und haben auch wirklich, wirklich viel Umsatz für die Bauern und Bäuerinnen erwirken können. Letztendlich unsere Grundmission, dass die auch wirklich einen fairen Anteil bekommen, fair bezahlt werden. Aber alles steht und fällt letztendlich auch mit den Kunden, die das Ganze auch beziehen und einkaufen. Und online hat sich gerade mit 2022 sehr stark in Wien verändert. Also da sind auch große Player dann eben gekommen, wie dann Flink und Joker war dann kurz am Markt. Gurkel ist auch sehr stark präsent geworden sozusagen. Und was man aber gemerkt hat, ist, dass dieses Feld sich vor allem mit starken eigentlich Venture-Capital-Strukturen, würde ich mal sagen, dort breit macht. Also sehr viel auch Marketingbudgets vorhanden sind. Wir sind da einfach mit Markt anders aufgestellt und nicht unbedingt auch mit dem Interesse, da Venture-Capital reinzuholen, weil uns geht es eigentlich um ein langfristiges Unternehmertum und nicht um einen Exit oder sowas für die Zukunft. Das heißt, die Mission ist eine andere. Und dementsprechend haben wir auch wirklich ganz bewusst gesagt, das ist ein Wettkampf, in dem wir nicht weiter so intensiv den einzelnen Fokus und die Energie verbrennen wollen. Also wir sehen online absolut als wichtiges Steckenpferd von Markter und auch einen ganz wesentlichen Baustein für die Filiale oder die Filialen, die dann kommen, weil wir auch nicht jetzt klassisch auf einmal jetzt den Offline-Bauernmarkt natürlich jetzt aufziehen, sondern das, was unser Geschäft und unser Omnichannel-Ansatz sozusagen auch sein wird, wird die totale Verschmelzung zwischen Offline und Online. Das heißt, ich kann auf der einen Seite die Filiale als Abholpunkt verwenden für Online-Bestellungen, kann aber auch in der Filiale sein und mir die Produkte, die ich vorher vielleicht verkostet habe und in unterschiedlichen Dingen auch erleben konnte, mir dann wiederum nach Hause geliefert bekommen, kann auch in der Filiale ein Abo abschließen, wo sozusagen gewisse Produkte dann einfach wöchentlich oder 14 14-tägig nach Hause geliefert werden. Das heißt, wir sehen die Filiale als entweder Erweiterung zum Onlinehandel oder umgekehrt den Onlinehandel als Erweiterung zur Filiale, weil irgendwie braucht es bei den Produkten, die wir auch vertreiben. Und ich glaube, das ist der Unterschied sowohl zum Handel als auch zu vielen der Player, der Schnelllieferdienste da draußen. Wir arbeiten mit kleinbäuerlichen Produkten zusammen oder auch Produzenten in dem Fall. Das heißt, bei dem Joghurt, das wir anbieten, das wirklich köstlich schmeckt, brauchst du aber vielleicht einen anderen sozusagen Berührungspunkt als nur im Onlinehandel, wo du einfach sagst, okay, es ist die Geschwindigkeit und der Preis, der sozusagen überzeugt, sondern bei uns ist es eben ganz klar Qualität und Geschmack. Und da haben wir auch im letzten Jahr, also 2022, dann schon begonnen mit dieser Konzeption in Richtung hybride Businessmodelle und haben dann im Palmenhaus im Burggarten den Bauernmarkt unter Palmen gestartet.
Ah ja, genau. Ja.
Und da wirklich und auch da mit euch gemeinsam kooperiert, auch was die sozusagen Medienarbeit betrifft. Und was uns da eben wichtig war, war auch zu verstehen, wie funktioniert einfach dieser Handel mit den hochwertigen Produkten in Wien. Und da haben wir sehr, sehr stark gemerkt, dass die Nachfrage absolut vorhanden ist, aber dass weiterhin in Österreich nur 1-2% der Menschen ihre Lebensmittel online bestellen. Und damit erschließen wir einfach jetzt mit dem stationären Handel die restlichen 98% an Potenzial sozusagen und glauben einfach, dass diese hybride Form auch, was die Kostenstruktur betrifft, sehr viel zukunftsträchtiger ist. Es ist nämlich de facto so, dass, glaube ich, viel zu wenigen Leuten bekannt ist, wie viel einfach die Last Mile kostet oder die gesamte Kommissionierung der Produkte. Und das wird halt sehr stark getrieben von auch da wieder Amazon und Konzernen, die das halt möglichst zu kostenlosen Lieferungen anbieten, die auch keine wahren Kostenkalkulationen oftmals dahinter haben und auch nicht profitabel sind. Und in unserem Fall aber als Unternehmen, das sozusagen als langfristiges Unternehmen aufgebaut sein will, geht es einfach nicht darum, da jetzt über die nächsten 10 Jahre da die einfach nur Verluste zu schreiben, sondern auch da in eine Selbstständigkeit als Unternehmen zu kommen. Und deswegen war es uns auch ganz wichtig, die letzte Meile so genau anzuschauen und zu verstehen, wo sozusagen wird wo ist unser Feld des Businessmodells, wo wir auch Geld verdienen. Und im Online-Bereich ist es sozusagen ein knappes Nullsummenspiel. Also wir sind schon profitabel auf der Bestellung, aber trotzdem ist es zu wenig, um eine ganze Firma sozusagen in unserem Fall weiter zu betreiben. Und unser drittes Steckenpferd, auf was wir setzen, und damit sind wir eh schon so komplett im Markterkreis, ist dann die Markter B2B-Ebene. Also wir haben auch jetzt über die letzten 2 Jahre sehr stark begonnen, eben Firmen zu beliefern. Und das ist auch natürlich für uns sehr vorteilhaft, weil da gerade sehr viel Obstkistel, Mitarbeiterversorgung, sei es auch Weihnachtsgeschenke, aber auch Events und Catering. Das ist halt für uns jetzt auch eine direktere Sales-Möglichkeit als klassisches Online-Performance-Marketing sozusagen. Und da können wir auch ein bisschen mehr oftmals mit unseren Inhalten und der Marke überzeugen, als mit 3 kurzen Werbebotschaften, die halt Lebensmittel in 15 Minuten liefern. Also das ist sicher nicht das, was wir mit bäuerlichen Produkten schaffen werden.
Ja, alles klar. Aber bleiben wir bei diesem neuen Shop, den es geben soll oder gibt es denn schon? Ich weiß es gar nicht. Hat er schon eröffnet oder
kommt es bald? Es wird in wenigen Wochen soweit sein. Genaues Eröffnungsdatum kann ich nicht sagen, weil wir es einfach offiziell noch nicht haben. Die Bauarbeiten sind mitten im Gange, aber es wird auf jeden Fall, ja, es wird noch in dem Quartal sein. Also von dem her, es wird sehr spannend und ich darf auch offiziell sagen, es wird in der Alserstraße 16 sein, das heißt im 9. Bezirk, genau auf der Grenze 8. und 9. Bezirk.
Ah, sehr schön, das ist in der Nähe von unserem Büro, dann komme ich sofort vorbei.
Richtig, ehemalige Bankfiliale und eigentlich machen wir jetzt die Bank zum Lebensmittelmarkt.
Okay, spannend. Wie kann man sich diesen Store dann vorstellen? Also wenn ich mir das so im geistigen Auge abrufe, in meinen Augen würde es ausschauen wie so eine Mischung aus Kreisler und Vollpension. Weiß nicht, irgendwie so.
Ja, im Endeffekt ist es das, glaube ich. Ich glaube, du gehst rein und sollst ganz bewusst, wenn du dir die Augen jetzt einmal derweil davor abzumachst und das vorstellst, du sollst das Gefühl einer Markthalle erleben. Also wie oft, Wien hat ja immer wieder das Thema, dass Wien ja sozusagen noch keine Markthalle wirklich bespielt. Und wir glauben einfach, dass das Konzept der Markthalle auf jeden Fall auch in Wien angenommen wird, aber halt in einer anderen Variante. Und bei uns ist es so, dass du nicht reingehst und wie in einem Supermarkt Regal um Regal hast und möglichst mit viel Produkten sozusagen erschlagen wirst, sondern du wirst dort reingehen und vor allem einmal diesen Obst- und Gemüse-Frische-Bereich sehen, der auch auf Tischen sozusagen viel eher wie auf einem Bauernmarkt präsentiert wird. Es wird Regale nur auf der Wand geben. Und was uns ganz wichtig ist, wir haben dort eben auch direkt dabei ein kleines Café, wo du eben auch direkt die Produkte und auch gewisse Produkte dort verkosten kannst. Es wird auch Brot direkt vor Ort sozusagen geben, auch frisches Brot. Und wir werden es auch hinten, also es wird sich so ein bisschen so durchschlenkeln. Es sind 450 Quadratmeter, die auch Verkaufsfläche sind. Das heißt, es ist nicht ganz so klein wie ein Kreisler und auch nicht wie ein kleiner Bauernladen, sondern wir wollen das schon auch da wieder in die Übersetzung gehen, sozusagen, wie kann ein ländlicher Bauernladen oder Kreisler von damals jetzt in der heutigen Zeit ausschauen. Und das halt ein bisschen kombiniert auch mit den ganzen Produzentenporträts. Wir wollen sehr stark natürlich auch da den Zugang schaffen für die Transparenz der Produkte. Das heißt, dass du mit deinem Smartphone auch dann die unterschiedlichen Labels scannen kannst, da auch die Geschichten über die Betriebe lesen kannst, letztendlich dann auch direkt von den einzelnen Produkten, sagen wir mal, du ziehst dort einen Wein, verkostest ihn auch direkt in der Filiale und lass dir dann halt zwei Kartons nach Hause liefern. Also so soll es eher ein Erlebnis sozusagen Einkauf werden, als ein klassischer rein-raus, schnell alles besorgen, was ich brauche. Das soll auch möglich sein. Also wenn es jetzt nur einen Liter Milch brauchst, wollen wir dich jetzt da nicht irgendwie ablenken von irgendwas. Aber wenn du Lust hast, einfach wirklich auch da Zeit zu verbringen und Dinge zu verkosten und vielleicht auch mit Freunden nochmal hinzugehen, dann soll das alles die Magda-Filiale bieten. Wir haben hinten nämlich dann auch noch geplant, einen großen Verkostungstisch, wo wir ganz bewusst dann immer wieder Events machen werden. Wir werden Köche und Köchinnen einladen und auch ganz bewusst sozusagen die Produzentinnen vor Ort holen und die auch dabei haben für die ganzen Verkostungen und das nicht nur selbst machen.
Okay, aber quasi das Grundprinzip bleibt ja, also dieses Farm to Fork, also das Schlagwort, was ihr euch ja groß auf die Fahnen schreibt, bleibt. Also die ganzen Produkte, die ihr dort verkauft, kommen direkt von den Produzenten.
Immer direkt von den Betrieben, ganz genau so ist es. Also wir wollen da einfach ohne Zwischenhändler arbeiten. Das hat genau zwei Gründe. Eines ist Transparenz und das andere ist Preisgestaltung, weil je mehr wir natürlich direkt von den Bauern oder eben je eher wir dieses Ding weiter so verfolgen und das wollen wir 100%, desto mehr können wir die Preise den Bauern garantieren, aber auch natürlich auch einen fairen Preis für die Konsumentinnen anbieten.
Und so in deiner Vision, wie viele dieser Marktläden wird es mal geben? Also wirst du auch mal wie die großen Ketten auch überall mal sein?
Naja, ich meine, ich glaube, wenn man ein Impact-Unternehmen ist, hat man ja trotzdem auch den Wunsch zu wachsen. Also ich glaube, es geht da um sinnvolle Verdrängung, wenn ich es jetzt so bezeichne. Also ja, wir haben schon geplant, jetzt in den nächsten Jahren bis zu 10 Filialen in Wien zu eröffnen und möchten auch in die Bundesländer gehen. Aber ich sag mal, das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt gut Zeit nehmen für das erste Geschäft und da auch wirklich vermutlich bis ins Ende des Jahres da auch in dem Pilotbetrieb bleiben. Wir werden auch ganz bewusst nicht die Eröffnung mit dem ersten Stichtag machen, sondern erst im September, Oktober, weil wir einfach diese erste Anfangsphase auch ganz, ganz wichtig finden, möglichst viele Learnings zu machen, ganz viel Kundenfeedback einholen. Also wir wollen das auch sehr startup-mäßig interaktiv und iterativ entwickeln und auch wirklich schauen, was funktioniert. Und wenn diese erste Filiale den Proof of Concept bestanden hat, dann geht es in Richtung Rollout und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall vor, das stark auszurollen und auch durchaus über die Grenzen von Österreich hinaus. Ich bin einfach überzeugt, dass wir in Europa wie weltweit einfach kürzere Versorgungsketten, transparentere Produktionen im Lebensmittelbereich brauchen und eigentlich eine fairere Form, als jetzt nur das Ganze über großindustrielle Konzernstrukturen zu machen, weil der Lebensmittelmarkt als Ganzes, und das ist nicht nur der Handel sozusagen, das betrifft ja auch die ganze Lebensmittelindustrie, ist einfach von einigen wenigen Playern bestimmt. Und ich glaube, das bietet mehr Vielfalt und ist auch notwendig.
Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, wenn du sagst, die bösen Zwischenhändler, du bist ja auch ein Zwischenhändler, also wie siehst du deine Rolle oder warum ist deine Rolle anders oder besser als die der anderen Zwischenhändler?
Ich glaube, weil wir uns eben nicht nur klassisch als Handel verstehen, das ist zwar jetzt ein Teil unseres Businessmodells, aber viel mehr eigentlich als Plattform. Also was wir auch mit den Produzenten machen, ist, dass wir sie eigentlich helfen, sich zu professionalisieren und zu im Bauern. Also wir haben den Scherz schon gemacht mit Empowerment.
Ja, das Wortspiel ist natürlich naheliegend.
Genau, das passt ganz gut bei uns. Und was wir eben wirklich auch machen, ist mit denen gemeinsam Markenentwicklung, Produktentwicklung, auch die ganzen Daten, die wir haben über die Konsumentenverhalten sozusagen, geben wir auch unseren Betrieben immer weiter. Also wir versuchen da eigentlich mehr als Partner aufzutreten, weil je professioneller und besser die Betriebe funktionieren, desto besser erreichen wir auch gemeinsam die Kundinnen da draußen. Und umgekehrt, und das ist sicher das, was ich mich auch verstehe, ich sehe mich halt auch wirklich als Sprachrohr für ein neues System und für im Endeffekt auch andere Agrarproduktionen und glaube einfach, dass ich da nicht klassisch, auch wenn jetzt sozusagen das Businessmodell so unterm Strich sozusagen ein Handelskonzept ist, machen wir einfach schon einiges im Bereich auch der Dienstleistungen für die Betriebe, was das jetzt eben zusätzlich ergänzt Und ich glaube, das ist eigentlich ja von mir, von der Mission einfach schon so klar, dass wir da mehr sind als ein reiner Handel sozusagen.
Hm, ja. Um das Ganze stemmen zu können, hast du, glaube ich, den Julian Hödelmeier an Bord geholt.
Richtig, Gott sei Dank ist der da, weil mit all dem, was ich vorhabe, brauche ich ja jemanden an meiner Seite, der das auch umsetzt.
Ja. Na, der weiß, glaube ich, wie das geht. Der war früher der österreichische Chef der Handelskette Müller und ist jetzt bei dir an Bord. Das heißt, der baut diese Filiale und dann die Filialen auf.
Ganz genau. Also der Julian hat 5 Jahre, Julian Hödelmeier, zuerst begonnen direkt bei Hofer, also hat auch Lebensmittelhandelerfahrung, war dann auch sogar in England und hat dort mehrere Filialen als Regionalmanager sozusagen geleitet und ist dann danach zuerst als Vertriebsleiter und dann eben als Geschäftsführer von Müller Österreich wirklich eine krasse Konzernlaufbahn im Handel hingelegt. Und ich glaube aber genau, das ist das Spannende, dass er einfach das Wissen eben hat, wie es die Großen machen. Und das aber zu übertragen, wie man es jetzt in unserem Fall agiler, leichter und auch, muss man sagen, fairer einfach gestalten kann. Das ist unsere gemeinsame Mission. Und ich habe lange immer wieder gesucht, jemanden an meiner Seite und irgendwie diesen so Art, immer wieder dieser Kritikpunkt an mir, dieses Single-Founder-Tum sozusagen. Und das ist so schwierig, wenn man sozusagen allein das macht. Und es ist schwierig, das stimmt, aber es hat mir halt auch ganz lange diese klare Linie von Markt ermöglicht und jetzt auch den Julian zu finden, der vor allem eigentlich von der Mentalität und von den Werten her so gut zu uns passt. Das ist nämlich nicht automatisch gegeben, wenn jemand so stark konzerngetrieben ist. Das war das, was mich dann wirklich überzeugt hat. Jetzt kennen wir uns seit ja fast schon 1,5 Jahren und seit September letzten Jahres ist er bei uns im Team und er kümmert sich sozusagen um das Innenministerium, während ich das Außenministerium weiter betreiben darf.
Okay. Aber es hat dann doch ein krasserer Seitenwechsel, also vom großen Handelskonzern zum Startup, das ja quasi den Handelskonzernen an den Karren oder in dem Fall ans Einkaufswagerl fahren will. Ne?
Ein bisschen so ist es, ja. Aber ich glaube, diese Lust hat er auch genauso wie ich.
Ja, verstehe. Was sagen eigentlich die großen Handelskonzerne zu euch? Also nehmen die euch wahr, sagen die, ja, mach halt mal, beweis dich oder wir kaufen dich dann eh notfalls, wenn du groß genug bist. Wie reagieren die?
So ganz unterschiedlich. Es gab mit fast allen schon Gespräche in irgendeiner Form, weil ich sage jetzt einmal, weil am Anfang will ja jeder mit dir mal gleich mal reden, wenn die irgendwie dich am Schirm haben. Auch die Gespräche suche ich und finde das auch ganz wichtig, dann den Austausch zu gehen. Ich versuche auch eigentlich nicht oft so krass dagegen zu wettern, weil es sind einfach alle Teil dieses Systems. Es ist jetzt auch nicht ein Handelspartner, der jetzt irgendwie an den Pranger zu stellen ist. Es ist einfach die Art und Weise, wie sich das System eigentlich seit den 80er Jahren so aufgebaut hat und eben so konzerngetrieben wurde, dass es für mich eben schwierig macht, auch die Verantwortung für überhaupt jemanden dort drinnen zu finden. Also wer als einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin übernimmt, das ist ja kaum da. Und das ist einfach das Übel der großen Strukturen. Und was du jetzt noch zu deiner Frage gemeint hast, ich glaube, die beäugeln uns wahrscheinlich natürlich von außen, weil ich rede dann immer viel und du. Und ich glaube, es ist aber nicht so, dass wir jetzt sozusagen, wenn die wollen, können sie immer wieder mit ihren auch Marktmacht und mit den Budgets, die sie haben, sehr, sehr viel bewegen. Bis jetzt sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen unter dem Radar, würde ich sagen.
Okay, aber die haben ja auch ihre bio-regional, vegan und was auch immer Schienen. Da können sie sich natürlich schon auf das Thema draufsetzen, auf das du auch setzt.
Du, absolut, und machen sie auch. Also ganz im Ernst, viele unserer Werbesprüche, die wir teilweise schon vor 5 Jahren haben, findet man dann auch teilweise wieder in den einzelnen Handelsketten.
Inspirierst du die anderen? Okay.
Ich inspiriere sie offensichtlich. Und ich muss auch sagen, das sehe ich auch teilweise als positiven Impact. Ich meine, wenn man die Konzernriesen dazu bringt, sich zu verändern, ist das auch ein großer gesellschaftlicher Impact und manchmal um vieles mehr als ein einzelnes kleines Startup oftmals betreiben kann. Also ich sehe das oft wirklich nicht so arg im Widerspruch, auch wenn das natürlich um einiges attraktiver ist, sich das auf die Parolen zu schreiben und medienwirksamer sozusagen auch David gegen Goliath, der Kampf, der natürlich vorhanden ist, weil umgekehrt, wir haben nicht die Mittel im Vergleich zu den Großen und wir müssen genau alles wiederum auf unserer Seite von unten heraus aufbauen und das ist um einiges zacher, wenn man die Budgets halt nicht hat, sondern alles organisch erarbeitet und dann einfach ein starkes Team da auch aufbauen muss. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, irgendwie als ganze Gesellschaft müssen wir auch eigentlich im Miteinander sein, als immer nur gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das zweischneidige Schwert dieser ganzen, auch sozusagen dieser ganzen, wie soll ich es beschreiben, ja, dieser ganzen Storyline, wenn es jetzt sozusagen immer nur dagegen ist. Ich finde es einerseits interessant und wichtig, weil ich glaube, wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen Revolution in den Dingen, wir müssen die Systeme auch wirklich verändern. Auf der anderen Seite, es ist toll, wenn auch die ihren Beitrag leisten und ich freue mich drüber, sage ich mal.
Okay. Das heißt, es wäre jetzt nicht komplett abwegig, sich zu überlegen, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Markterregal im Supermarkt, wo du, dein Team sagt, okay, das sind die 50 von uns verifizierten Produkte und denen geben wir sind eine Plattform, mehr Reichweite.
Da gebe ich dir recht, es wäre nicht komplett abwegig, aber da muss man, glaube ich, dann sehr wohl sehr fein auf die Marke schauen. Und ich glaube, dass wir bei gewissen Sachen, also auch unsere Marke, schon sehr klar halten wollen. Und ich glaube, Klarheit ist da schon eines der Dinge, der auch sozusagen, wie kompromisslos treten wir gegenüber unseren Konsumentinnen auf und auch Produzentinnen als Ganzes. Weil ganz ehrlich, das wird schon kalkulatorisch ein bisschen schwierig, da in das Regal von XY zu kommen im Handel, weil wir wollen faire Preise für die Produzenten und unter diese Prämisse gehen wir nicht. Und wenn das zum Beispiel gar nicht möglich ist oder die dann beginnen, bei uns in den Margenverhandlungen anzusetzen, dann wird es sich einfach in vielen Bereichen rechnerisch nicht ausgehen. Also gedacht habe ich immer wieder drüber nach, weil es einfach diese Anfrage immer wieder gekommen ist oder auch sogar die Überlegung ganz konkret von einem der drei Großen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Da muss es schon einen sehr speziellen Fokus oder Grund geben, dass man das mal probiert, aber würde ich sehr vorsichtig aus der heutigen Sicht betrachten.
Okay. Und es gab auch immer wieder Versuche mit diesen Regionalboxen von unterschiedlichen Anbietern, quasi diesen Kreisler irgendwie so neu stehen zu lassen, gerade im ländlichen Raum. Ist das für dich auch ein Thema? Weil es geht auch immer wieder quasi um die Diskussion Landflucht und so weiter und das Aussterben der Kerne der kleinen Städte und so weiter. Wäre das eigentlich ein Platz, wo du dich mit so einer Magda-Filiale ganz bewusst hinsetzen könntest?
Also ich glaube schon, dass wir auch stärker in den Regionen, es ist immer einfach eine Frage von, wo bündeln wir das Angebot zusammen in unserem Fall. Jetzt haben wir momentan unser Logistikzentrum in Wien und dadurch auch sehr stark unser Angebot, also unsere Produzentinnen rund um Wien ausgesucht, vor allem was die Frische betrifft. Und dann haben wir natürlich Spezialitäten und Schmankerl aus ganz Österreich, weil den Vorarlberger Bergkäse wirst du in Wien nicht produzieren können. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach so, dass wir Zug um Zug überlegen müssen, wo auch die nächsten Logistikzentren von Magda sind. Also da ist gerade momentan Oberösterreich und Steiermark sozusagen im Gespräch, weil das einfach sinnvoll sein kann von den regionalen Anbindungen. Und ich glaube, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch je Ort sozusagen an die richtige Größe anpasst. Ich finde diese grundsätzlichen Containerlösungen und Hofladenboxen sehr interessant. Man muss aber dort auch teilweise schauen, die sind während Corona auch da durch die Decke gegangen. Jetzt sind die Leute wieder eher in den klassischen sozusagen Einkaufsgeschäften zurück und es ist eine Preisfrage sehr oft, auch was die Konsumentinnen betrifft. Und auf der anderen Seite halt, wie viel dreht sich die Ware? Also das müssten wir uns auch da wieder, kann ich noch nicht final aus, also finde ich hochinteressant, würde ich aber eben in keinster Weise ausschließen, aber kann ich nicht genau sagen, weil man muss da mal probieren, wie der Umschlag im Endeffekt ist. Das Wichtigste dort und die größte Schwierigkeit ist, wenn die Frequenz nicht passt, laufen dir die Produkte aus und dann hast du zwar kein Personal und solche Geschichten, aber einen sehr großen Lebensmittelverlust und das ist sicher eines der Themen, die wir mit Magda immer sehr, sehr genau anschauen, dass wir einfach eine gegen null Lebensmittelverschwendung haben in allen Abläufen, die wir machen. Und das wird sicher für unsere Filiale auch nochmal was sehr Spannendes, weil im Onlinehandel ist es ganz leicht, da werden wir, bekommen wir nur geliefert, was wir auch wiederum weiter an unsere Kundinnen transportieren. Also wir bestellen sozusagen alles im Just-in-Time-Prinzip und alles genau auf die Menge im Onlinehandel. Und bei der Filiale werden wir jetzt im Endeffekt auch wieder ein neues Konzept starten und mit Partnern die Überschüsse, die vielleicht im Obst- und Gemüsebereich am Abend noch vorhanden sind, weil de facto, es wird was überschüssig geben, weil du wirst es nicht schaffen, dass du genau bei der Ladenschlussstunde den ganzen Laden wieder verkauft hast. Und da arbeiten wir dann wieder mit unseren Partnern zusammen, die das dann wiederum weiterverarbeiten zu fertigem Essen im Glas.
Okay, alles klar. Also so unverschwendet und Co.
Genau so ist es. Also wir haben da einige, die da mittlerweile jetzt auch Gerichte machen. Unverschwendet ist es dann eher sozusagen für auch Marmeladen, Chutneys und so weiter. Und dann gibt es auch noch Ismich, die produzieren auch richtig tolle Sachen in Wien. Oder der Peter Hill, der macht auch richtig toll. Also wir haben einfach einige Partner, wo man sagen kann, letztendlich auch diese Gastronomieschiene, die einfach wirklich was verkocht und jetzt nicht das frische Gemüse am Teller hat, hat einfach da auch einen Bedarf und da kann man dann oftmals bei uns auch mit den unterschiedlichen Preisen besser das gestalten.
Alles klar. Stichwort Preise, wo liegst du preislich? Ist ja jetzt auch gerade eine große Diskussion, also mehr denn je, Inflation und so weiter und dann gibt es dann darüber hinaus die Diskussion, ob die Supermarktketten da vielleicht nicht noch einmal ein bisschen was oben drauf gelegt hätten. Wo siedelst du dich preislich an? Man könnte sich jetzt denken, du konkurrierst mit denen.
Ja, das Spannende ist, es ist eher der Supermarkt angezogen und in unsere Preisnähe gekommen, sozusagen in der ganzen Inflationsgeschichte. Wir sind schon auch mit den Kosten teilweise nach oben gegangen, weil einfach unser Transport und die ganze Logistik genauso teurer geworden ist. Ich würde sagen, wir sind im Vergleich zu jetzt vor ja, gut 1,5 Jahren circa 10% teurer geworden. Das heißt, ja, man spürt es auch beim Markt, das möchte ich überhaupt nicht irgendwie wegreden, aber der Handel ist viel teurer geworden als 10%, teilweise über 50% teurer bei den einzelnen Produkten. Und da muss ich ehrlich sagen, das kann ich in der Kalkulation selbst nicht nachvollziehen, weil so viel teurer ist es dann auch als Ganzes, glaube ich, nicht geworden. Und ich glaube, diesen Aufschlag, den haben wir eben ganz bewusst wieder nicht gemacht, sondern auch da faire Preise geschaffen. Wenn ich jetzt ganz im Allgemeinen bin, dann sind wir in den hochwertigen Produkten, vor allem bei Obst und Gemüse, absolut einfach beim Handel auch direkt mittlerweile, weil der Handel eben so viel teurer geworden ist. Gerade auch bei den Eiern oder so bei Basic-Produkten sind wir teilweise bei einzelnen Produkten manchmal sogar günstiger als die Bioschienen der Supermärkte, weil es eben so direkt vom Produzenten kommt. Dann gibt es aber Produktkategorien wie bei Fleisch oder bei Fisch oder bei manchen Käse, die halt hoch veredelt sind und viel Handarbeit brauchen und wo die ganze sozusagen Haltungsform bei uns eine komplett andere ist als die Massentierhaltung, da sind wir schon teurer als der klassische sozusagen Industriesupermarkt-Fleischbetrieb. Da kommen wir nicht hin. Und das muss aber umgekehrt argumentieren. Und das ist immer so schwierig, weil wir werden so als teuer dargestellt. Das, was aber im Handel passiert, da zahlt halt jemand anderer drauf für den Preis. Also das Tier oder der Betrieb, der Mensch, wie auch immer. Und ich glaube, ich wäre halt so interessiert, auf einer politischen Ebene mal einfach diese eigentlich faire Spielregeln zu schaffen, unter welchen Produktionsbedingungen dürfen wir eigentlich Lebensmittel verkaufen. Wir kennen diese ganzen schlimmen Geschichten, die immer wieder ganz kurz hochpoppen, wenn man es dann gerade im Fleischbereich eigentlich dann hergestellt in Österreich draufsteht, obwohl diese Kuh aus, weiß ich nicht, Polen oder auch in den vielen Bereichen sozusagen war und nur weil sie dann in Österreich vakuumiert wurde, nicht einmal geschlachtet, das ist nicht notwendig, aber du musst nur den letzten Schritt dann da setzen oder die sozusagen Hauptveredelung, aber das kannst argumentieren, wie du willst, steht dann halt österreichisches Fleisch drauf. Und das sind dann schon Geschichten, wo ich einfach sage, ist ein Wahnsinn, dass das möglich ist, weil irgendwer zahlt dann natürlich in dieser ganzen Kette für diesen günstigen Preis, der jetzt eh nicht mehr günstig ist im Supermarkt, trotzdem drauf. Und ich schwöre, in der ganzen Inflation, die Kleinbetriebe haben sich am wenigsten vom Handel da gesehen, von dieser ganzen Erhöhung, die sie gemacht haben.
Okay. Aber das heißt, du bist jetzt nicht der Premium-Bio-Supermarkt für die Hipster im 7. Bezirk, sondern schon breiter aufgestellt.
Der Versuch ist es, aber man muss sicher dazu sagen, dass einfach faire Lebensmittelpreise sich aktuell noch eher nur eine, ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt nicht total elitär wohlhabend sein, aber du brauchst absolute Bewusstsein, dass gutes Essen auch seinen Preis hat. Ja.
Okay. Und was denkst du jetzt durch den Einstieg quasi in den Offline-Handel, wie werden sich Online- und Offline-Kunden, Kundinnen unterscheiden? Ich hätte jetzt die Vermutung, online klickt man sich schnell ein bisschen was zusammen, vielleicht eher Dinge, die haltbarer sind. Und wenn ich offline gehe, dann schaue ich mir den Apfel vielleicht nochmal an.
Ja, ich meine, was man sicher so mehr mitnimmt, und das haben wir auch gemerkt, eben wiederum im letzten Jahresversuch mit den Pop-Up-Bauernmärkten, es ist vielmehr ein Impulskauf. Du bist dort und, keine Ahnung, ich sage jetzt ein Produkt, wie wir hatten von einer Produzentin, die hat Salzzitronen eingelegt im Glas und die sind online gar nicht gegangen, als Beispiel. Weil irgendwie die doch sozusagen ein Produkt war, das ein bisschen nicht jeder kennt, also nicht jeder kennt, was man damit macht, wie man es verarbeitet, auch wie das schmeckt. Also es ist ja auch nichts, was du zum 20. Mal in der TV-Spot-Werbung sozusagen siehst, wie das, sage ich jetzt einmal, XY Schwerdinger-Joghurt oder ich weiß ja nicht, was das ist, sondern in unserem Fall kennst du das Produkt nicht. Und sobald du das aber dann dort vor Ort verkostest und checkst, wow, das kann ich vielleicht zu, weiß ich nicht, Händel essen, das ist passt da, dort oder anders. Also wir haben noch nie so viele Salzzitronen verkauft wie in dem einen Wochenende. Die war dann einfach leer verkauft, als Beispiel. Und deswegen glaube ich, ich kann es noch gar nicht so genau vorhersagen, aber ich nehme mal an, dass gerade gewisse Produkte, die eben online einen höheren Erklärungsbedarf haben, die eben nicht so üblich sind, weil wie du gesagt hast, die Eier oder die Handsemmel, die kann sich jeder trotzdem vorstellen, wenn ich die online kaufe, dass das eher in der Filiale gehen wird. Und was ich auch glaube, ist, dass es halt viel mehr eine bedarfsgerechter Einkauf wird. Also was bei uns die Herausforderung ist, wir müssen im Online-Bereich die Leute zu ein bisschen einem anderen Einkaufsverhalten, als sie jetzt gewohnt sind, zwingen, weil sie müssen 2 Tage vorher überlegen, was ich koche und esse. Und wir sind einfach durch wiederum auch da die Entwicklung des österreichischen Handels dazu geprägt worden, keine Wocheneinkäufe zu machen, wie das vielleicht noch eine Generation vor uns gemacht hat, sondern jetzt geht man im Durchschnitt 3 bis 4 Mal die Woche in den Supermarkt. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viel Zeit wir verbringen, nur damit wir situativ im Endeffekt impulsartig überlegen, was gibt's denn heute zum Abendessen. Und deswegen glaube ich, wird die Filiale schon eher sowas erfüllen, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt halt Hunger und Appetit auf irgendwas und ich hole mir das halt ab, was im Online-Bereich sozusagen mit unseren Vorlaufzeiten noch nicht möglich ist. Wir werden auch dort einen Sprung schaffen und den 2 Tage auf 1 Tag sozusagen verkürzen. Das wird auch im heurigen Jahr geschehen, aber trotzdem ist es eine Vorbestellung im Vergleich zu, ich möchte halt jetzt wohin gehen und das Ding ist da und ich hab's.
Alles klar. Also wer künftig Salz, Zitronen oder auch Handsemmeln braucht, kann zu dir auch in den Laden im 9. Bezirk kommen. Theresa, vielen Dank fürs Interview.
Danke, Jakob.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.